Hier war eine Aussage aus dem Alten Testament, Sacharja 9, Vers 9. Da heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Es ist interessant, einmal darüber nachzudenken, welche Geburtstage wir feiern, persönlich. Einmal sind natürlich die Geburtstage der eigenen Familie, dann vielleicht irgendwelche aus dem Freundeskreis. Früher hat man noch den Geburtstag des Führers gefeiert oder des Kaisers oder irgendwelche kulturell wichtiger Persönlichkeiten, die unsere Kulturgeschichte beeinflusst haben. Wenn wir heute Abend zusammen sind und dabei an die Geburt von Jesus Christus denken, ist eigentlich deutlich, dass wir nur Geburtstage feiern, die uns irgendwo persönlich erreichen oder beeinflussen. Es ist natürlich die Frage, wer war dieser Jesus oder wer ist es heute? Und bei dem Satz, den ich hier vorlas, siehe, dein König kommt zu dir, muss ich noch ein klein bisschen früher anfangen. Es gab einmal einen bedeutenden König, der hieß David. Ich bin überzeugt, dass ihr alle seinen Namen kennen. Der lebte ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Es war ein sehr guter, erfolgreicher König und er hatte eines Tages eine gute Idee. Er sagte, ich wohne in einem Palast, während die Bundeslade Gottes, das Zentralheiligtum, nur in einem Zelt steht. Ich möchte Gott ein Haus bauen, einen Tempel. Ein Prophet stimmte ihm zu, musste aber hinterher sagen, es tut mir leid, das war nicht Gottes Wille. Nicht du sollst Gott ein Haus bauen, sondern Gott möchte dir ein Haus bauen. Und zwar soll in Ewigkeit jemand auf deinem Thron sitzen. Was bedeutet das, wenn in Ewigkeit jemand auf dem Thron Davids sitzen soll? Wie sieht das heute aus? Wer regiert? In Jerusalem ist sicher kein König und auch kein Thron. Und wer dort regiert, der ist für einige Jahre gewählt worden. Wir wissen nicht, wie lange er regieren wird. Was bedeutet es, dass in Ewigkeit jemand auf dem Thron Davids sitzen soll? Ich denke, dass diese Verheißung in Erfüllung ging, als Jesus Mensch wurde und als Davids Sohn auch gleichzeitig König war und ist. Und er regiert in Ewigkeit auf diesem Thron Davids. Schon bei seiner Geburt bekam er königliche Verehrung. Die Hirten beugten ihre Knie vor diesem Baby. So etwas Ungewöhnliches, was sie sicher noch nie getan haben. Sei denn, dass sie sich klein gemacht haben, um in dieser Wiege vielleicht das Baby zu sehen. Aber dass sie vor einem Baby gekniet hätten, könnte ich mir vorstellen, ist noch nie passiert. Und dann kamen diese klugen Leute aus dem Orient, diese Weisen, und haben dasselbe getan. Sie haben auch gekniet vor diesem Baby. Das ist eigentlich etwas, was man nur vor Königen oder hochgestellten Persönlichkeiten eventuell früher getan hat, auch heute eigentlich selten tut. Und die Geschenke, die sie mitbrachten, waren königlich. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Wir wissen, dass der damalige historische König Herodes gleich die Konkurrenz witterte und versuchte aus dem Weg zu räumen, indem er diese kleinen Babys umbringen ließ. Aber Jesus nicht erwischte, weil der schon unterwegs war nach Ägypten mit seinen Eltern. Von Anfang an steht über dem Leben Jesu die Frage, wird er aufgenommen oder nicht? Sicher kann man sagen, das war historisch bedingt, dass Bethlehem überlaufen war, aber vielleicht war es ja nicht nur historisch bedingt, sondern ist auch heute noch ein Problem, ob Jesus aufgenommen wird oder nicht. Viele von uns kennen diese Geschichte von Erich Kästner, drei Männer im Schnee, wo die Geschichte eines Generaldirektors beschreibt, der mal auf unerkannte Weise einfachen Urlaub machen wollte im Schnee und dann in einem Hotel abstieg, in einem ganz vornehmen Ort und dort so ein Mansardenstübchen bewohnen musste, weil er abgeschoben wurde und jeder vom Personal ihn schnitt, um ihm zu zeigen, dass er doch bald wieder gehen sollte. Aber er hielt es durch 14 Tage und kam dann zurück in seine Firma, wo er wieder der Herr Direktor war. Und versuchte hinterher dieses Hotel zu kaufen, bis ihm dann sein Sekretär lachend sagte, wissen Sie, das können wir gar nicht kaufen, das gehört uns schon. Und als dann ein Telegramm an dieses Hotel ging, der Chef war da und sie haben ihn nicht erkannt, reichte ein Mitarbeiter nach dem anderen seine Kündigung ein und die ganze Führungsschicht des Hotels wurde ausgewechselt. Das könnte man eigentlich auch über das Leben Jesu schreiben. Der Chef war da. Und er bekam die Mansardenstube im Leben der meisten Menschen angeboten. Er wurde abgeschoben. Ja, warum? Vielleicht, weil man ihn nicht erkannt hat oder sich den Chef anders vorgestellt hatte. Im Johannesevangelium steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die hatten nicht unbedingt einen Hass gegen ihn, aber sie haben ihn einfach ein Stück abblitzen lassen. Und das ist vielleicht heute ganz ähnlich. Übrigens, der Name Bethlehem, wo er geboren wurde, heißt auf Deutsch übersetzt Brothaus. Beth heißt Haus und Lechem Brot. Brothaus. Jesus wurde also in dem Brothaus geboren. Und es war interessant, dass er sich später ja verschiedene Selbstaussagen beilegte. Und eine davon war die, dass er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Das heißt, dieses Brot des Lebens kam in dem Brothaus zur Welt. Sicher kein Zufall. Und bei Brot ist deutlich, ich habe von Brot nur etwas, wenn ich es esse. Solange ich weiß, wo ein guter Bäcker wohnt, ist es schön, aber es nützt mir nichts. Satt werde ich erst, wenn ich das Brot aufnehme und esse. Mit Jesus ist das ähnlich. Was nützt es mir, wenn ich schöne Bücher über ihn habe, gut illustriert, hervorragend ausgearbeitet? Was nützt es mir, wenn ich weiß, dass andere Leute zu ihm beten, solange ich nicht selbst ihn aufgenommen habe? Von Brot habe ich nur etwas, wenn ich es in mein Leben hineinhole, von Jesus Christus genauso. In der Bibel steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich habe von ihm erst etwas, wenn ich ihn bitte, in meinen Lebensraum hineinzukommen und täglich mit ihm Gemeinschaft habe. Jesus kam als König. Das ist ein bisschen verwunderlich, wenn man so ein süßes kleines Baby hat. Ich meine, ein süßes kleines Baby ist sehr nett. Jeder hat es gern, freut sich, es zu sehen. Aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf mein Leben. Es sei denn bei den Eltern, die nachts aufstehen müssen, um für das Baby da zu sein, aber für andere Leute hat es keinen Einfluss. Während so ein König, so ein Regierungschef, der hat einen gewaltigen Einfluss auf das Leben jedes Einzelnen. Jesus hat viele Gleichnisse erzählt später und ein ganzer Teil dieser Gleichnisse handelt von einem König. Er erzählt von einem König, der seinem einen Mitarbeiter eine riesige Schuld erlassen hat. Und sagt praktisch so ähnlich, wie dieser König ihm diese riesige Schuld erlässt, so ist Gott, er vergibt euch alles, was ihr möchtet, aus Liebe, nicht aus Leichtsinn. Und dann hat er von einem König erzählt, der seinem Sohn eine Hochzeit machte und Gäste einlud. Die Gäste fühlten sich sicher geehrt, aber sie kamen nicht. Der eine sagte, oh, ich habe gerade geheiratet. In so einer jungen Ehe soll man sich lieber um sich selbst kümmern als um die anderen. Der andere sagte, mein Beruf ist mir wichtiger. Der dritte, mein Besitz ist viel wichtiger. Sie hatten vielleicht gar nichts gegen den König, aber anderes war ihnen wichtiger. Allerdings einige von ihnen haben die Boten des Königs misshandelt und umgebracht. Und ehe der König dann neue Gäste zu seiner Hochzeit einlud, ließ er diese Mörder seiner Boten ums Leben bringen und ihre Stadt vernichten. Es erinnert mich an das, was Jesus sagte. Kurz vor seinem Tod kam er nach Jerusalem und als er die Stadt sah, weinte er. Wir wissen, dass in der Bibel nur zweimal steht, dass Jesus weinte. Einmal vor dem Grab des Lazarus, seines Freundes, und hier vor seinem Tod, als er nach Jerusalem kam. Und zwar weinte er nicht, weil er sterben müsste, sondern er weinte über diese Stadt. Er wusste, dass es für diese Leute so wichtig war, dass er jetzt kam und dass sie ihn aufnehmen. Aber er wusste jetzt vorher schon, dass sie ihn nicht aufnehmen würden, so ans Kreuz bringen und dass diese Stadt daraufhin vernichtet werden würde. Er sagte, dass kein Stein in dieser Stadt auf dem anderen bleiben würde. Und wir wissen, dass Titus, der Römer, das im Jahr 70 verwirklicht hat. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und mit Salz bestreut, damit nicht einmal Pflanzen dort wuchsen. Das heißt, wo dieser rettende König abgelehnt wird, entsteht Gericht durch diesen König. Und dieses Gericht über dieses Volk Israel, solange es kein Staat war, dauerte immerhin vom Jahr 70 nach Christus bis 1948, also 1900 Jahre. Ich finde es wichtig, dass wir das auch in das Bild, das wir von Jesus haben, mit einbeziehen, damit wir nicht nur so ein süßes, lächelndes Kind in der Krippe haben, sondern wissen, dass hier ein König ist, der gleichzeitig Retter und auch Richter ist. Ich denke, dass das wichtig ist, auch an so einem schönen Fest wie Weihnachten zu bedenken. Ich habe es mit einem König zu tun, mit einem, der Autorität besitzt. Heute haben wir keine Könige, zumindest in Deutschland nicht, keine regierenden Könige. Wir sind gewohnt, Leuten die Macht von uns aus zu verleihen in Form einer Demokratie. Und der andere muss für 4 oder 6 Jahre, je nachdem, sein Amt führen und sich dann vor den Wählern neu verantworten. Und vielleicht bekommt er es zurück, vielleicht auch nicht. Das heißt, wir sind gewohnt, dass wir Menschen groß und bedeutungsvoll machen. Während so ein König, der wird eigentlich nicht bedeutungsvoll gemacht. Viele früher waren Könige von Geburt an, waren sie erstmal Prinzen und wurden später fast automatisch König. Das heißt, eine Autorität, die vorgegeben ist, die nicht durch die Zustimmung der Masse erst entstanden ist. Das ist schwierig, wenn ich gerade an junge Leute heute denke, die vorgegebene Autorität meistens in Frage stellen. Dann stellen wir fest, dass auch Erwachsene das Jesus gegenüber oft tun, einfach seine Autorität einmal hinterfragen. Stimmt das, dass er heute lebt? Stimmt das, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden? Stimmt das, dass mein Leben sich an ihm entscheidet? Oder reicht es nicht einfach aus, brav zu sein, ordentlich, anständig und dann zu denken, dass dies auch ein Leben ist, das Gott gefällt? Das ist wichtig, ordentlich, anständig, verantwortungsbewusst zu sein, sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist, Jesus Christus zu kennen. Denn er kam als König der Könige. Er sagte zwar, mein Reich ist nicht von dieser Welt, als er mit dem Pilatus sprach, aber als er auferstanden war, sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und in der Bibel steht, dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird. Viele von uns sehen Weihnachten als ein Fest mit einem goldigen Christkind. Oder wenn sie Jesus als König sehen, dann vielleicht nach englischem Modell. Ein König, der repräsentiert, der gut ist für die Presse, für das Ansehen des Landes, aber der eigentlich auf die Politik des Landes überhaupt keinen Einfluss nimmt. Und ist die Frage, was ist Jesus für mich? Ist er so ein König nach dem englischen Vorbild, ein Stück Repräsentanz meines evangelischen oder katholischen oder irgendwie anders gearteten Glaubens? Oder ist er ein König, der Einfluss gewinnt? Im Alten Testament brauchte man Könige, um das Volk nach innen und außen zu führen. Im Inneren bestimmten sie, was geschieht. Nach außen regelten sie die Verbindung zu anderen Ländern und kämpften gegen Feinde. Wenn Jesus König ist für uns, möchte er auch die Richtung in meinem Leben bestimmen, was mir wichtig ist, wofür ich Zeit habe, wofür ich mich einsetze, wie ich mein Geld verwalte, wofür ich meine Fantasie hergebe und viele andere Dinge. Er möchte gegen Feinde kämpfen. Ein Feind von allen unter uns ist die Sorge. Jesus möchte im Leben von jedem von uns die Sorge besiegen. Ein Feind von vielen unter uns ist die Bitterkeit. Jesus möchte uns aus der Bitterkeit heraushelfen. Vielleicht ist jemand da, der verzweifelt ist heute Abend. Jesus möchte ihm sagen, ich bin bei dir in deiner Verzweiflung, um meine Stärke und meinen Trost auf dich zu übertragen. Mancher ist irgendwo in Schuld geraten und weiß nicht mehr weiter. Jesus sagt, ich bin bereit, dir diese Schuld zu vergeben und gegen diesen Feind zu kämpfen. Das heißt nicht, dass er mir die Verantwortung abnimmt. Er übernimmt schon die Verantwortung, aber er schaltet meinen Willen nie aus dabei, sondern immer ein. Ich denke, dass hier ein Unterschied ist, gerade auch zwischen dem Glauben an Jesus Christus und modernen Formen der Psychotechnik oder auch moderner religiöser Formen. In vielen modernen Formen, Meditation, Versenkung, dies und jenes, wird immer das Bewusstsein ausgeschaltet. Bis hin zu diesem Trance-Zustand in manchen Religionen oder im Spiritismus, wo das Bewusstsein dann ganz weg ist, während Jesus das Bewusstsein nie ausschaltet, sondern immer einschaltet. Ganz aktiv, klar und auch zielgerichtet sein lässt. Die Frage ist, wie kommt dieser König heute zu uns? Damals kam er als kleines Baby, was später ein Mann wurde, der mit etwa 33 Jahren dann starb und als Auferstandener heute lebt. Aber ich sehe ihn ja nicht. Nun gibt es manche Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Das ist natürlich etwas vorschnell ausgedrückt, weil sie auch ihren Verstand nicht sehen und trotzdem an ihn glauben, ihr Gefühl nicht sehen, ihren Willen nicht sehen und trotzdem täglich mit all diesen drei Bereichen handeln und unterwegs sind. Wie kommt Jesus heute zu Menschen? Ich denke, genauso wie damals. Er verleiblicht sich. Jesus wurde ja nicht Person, als er geboren wurde, sondern er war Person in Ewigkeit schon. Er wurde nur Mensch. Er verleiblichte sich, als er Mensch wurde. Aber er war vorher schon da. Und ich denke, dass er sich heute wieder verleiblicht. Für manchen fängt seine Geschichte mit Christus an, mit irgendeiner Großmutter im Hintergrund. Vielleicht wohnt sie im Vogelsberg, vielleicht, was weiß ich, wo in Ostholstein oder ganz weit weg, die für jemand betet. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute, mit denen ich spreche über Jesus Christus, die irgendwo zum Glauben kommen oder kurz davor sind, die sagen, ja, ich habe da so eine betende Großmutter. Ich weiß, die ist gläubig und die hat als Kind mit mir gebetet oder mir Bücher geschenkt. Ich sage oft scherzhaft, solche betenden Großmütter sind die Geheimwaffe Gottes, durch die er vieles tut, ohne dass man das von außen sieht. Aber die Ergebnisse sind irgendwo da. Für einen anderen verleiblicht sich Christus vielleicht in einem Klassenkameraden, der zum Glauben kommt. Oder in einer Freundschaft, wo plötzlich der Freund gläubig geworden ist. Und der andere sieht, was ist mit dem passiert? Da ist doch irgendwas anders als vorher. Oder mancher erlebt in seiner Ehe, wie der eine zum Glauben kommt und er sagt, was ist los mit ihm? Ich habe ihm das nicht mitgegeben und seine Eltern auch nicht. Woher hat er das? Was ist da Neues entstanden in ihm? Und dann fragt er danach und es gibt manchen Ehepartner, der durch den gläubigen Partner gewonnen wird über den Verlauf von Wochen, Monaten oder manchmal Jahren. Manche stellen fest, mein Kind hat irgendetwas, irgendeinen Glauben, den ich ihm nicht mitgegeben habe. Es hat ein Verhältnis zu Jesus, was ich so nicht habe. Und manche Eltern sind durch ihre eigenen Kinder zum Fragen gekommen nach Jesus. Für manchen von uns verleiblicht sich Jesus dadurch, dass er ihn in eine Not kommen lässt. Dass er plötzlich stoppt, es läuft nicht mehr wie früher. Es gibt so einen netten Satz, vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht auch nicht, der heißt, das Kind betet, der Mann will. Das heißt, beten ist ein Zeichen von Schwäche. Und wenn ich ein Mann bin, dann packe ich die Sachen an und verantworte sie. Und plötzlich stehen dann Männer da und wissen auch nicht mehr weiter und fangen wieder an zu beten. Das ist erstaunlich. Ich denke an einen Mann, dessen Ehe so völlig daneben hing und der plötzlich als allerletztes entdeckte, dass es ja auch möglich wäre, zu beten. Und der in diesem Gebet weiterkam und feststellte, dass es wichtig wäre, auch Zeit zu haben für seine Familie. Und der so ganz langsam dann mit seiner Familie wieder ins Lot kam, weil er das tat, was Kinder können, beten. In der Werbung hörte ich, es ist wichtig, dass man einen Stopper hat. So einen Blickfang, wo die Leute erst einmal aufmerksam werden und dann nachdenken. Ich denke, dass Gott keinen Werbechef braucht, aber er hat oft auch so einen Stopper, irgendetwas, wo man zum Nachdenken kommt. Vielleicht der eine, indem er gerade einem Verkehrsunfall entgeht, stellt fest, wenn ich jetzt noch 50 Zentimeter weiter über die Fahrbahn gerutscht wäre, wäre es ein schwerer Unfall geworden. Ich bin aber gerade davon gekommen. Und dann denkt er weiter, was wäre passiert, wenn? Und mancher kommt so zum Fragen nach Jesus. Ich denke an verschiedene Menschen, die ich kenne, ein Ehepaar besuchte ich, die kamen durch ein Buch zum Glauben. Sie haben ein Buch gesehen über die Zukunft der Erde, das hieß Alter Planet Erde, wohin? Und da wurde dauernd die Bibel zitiert in diesem Buch und da sagten sie, das ist ja interessant, aber wenn er ohnehin die Bibel zitiert, dann lesen wir doch gleich die Bibel. Dann haben sie das Buch gar nicht fertig gelesen, sondern dann die Bibel gelesen. Und da sie die nicht verstanden, haben sie sich Christen gesucht, die sie ihnen erklärt haben. Und so sind sie im Verlauf von wenigen Wochen zu Jesus gekommen. Und das Schöne ist, dass dieser König Macht hat. Der hat Macht, Menschen zu verändern. Der hat Macht, Menschen aus dem Alkohol rauszuführen, sie vom Rauchen freizumachen, sie von der Arbeitssucht zu befreien. Er hat Macht, dem einen oder anderen wieder Mut zur Ehe zu geben, wo er bisher nur fliehen wollte oder keine Zeit mehr hatte. Er hat Zeit und Macht, Prioritäten neu zu setzen, bis dahin, dass ein Hobby einen anderen Stellenwert gewinnt gegenüber der Familie, als es das früher hatte. Jesus verändert Menschen auch heute, weil er König ist. Das heißt nicht, dass alle Christen ein verändertes, schönes Leben haben. Das stimmt nicht, leider nicht. Ist die Frage, wie viel Raum ich diesem König gebe, ob ich ihm zutraue, dass er die Führung hat oder ob ich diese Führung lieber selbst ausübe. Wenn ich als Christ die Führung weiter selbst ausüben möchte, läuft mein Leben auch nicht besser als das eines anderen Menschen. Wenn Jesus seine Macht ausübt, seine Königsmacht, wird sich vieles verändern. Mancher wird dazu befreit, dass er endlich einmal Ja sagen kann zu sich selbst. Wie viele Ehen unter uns leiden darunter, dass der eine Partner sich selbst nicht bejaht, aber er erwartet das von dem anderen, dass der Ja sagt zu ihm. Er erwartet also von dem anderen etwas, was er selbst nicht vollbringt. Und im Zweifelsfall wird der andere das auch nicht gönnen. Und daran zerbricht manche Ehe. Ich finde es schön, dass Jesus Christus Menschen hilft, Ja zu sagen zu sich selbst. Er kann Umstände beeinflussen und Dinge verändern oder neu in Bewegung bringen. Ich möchte an der Stelle ein Beispiel wiederholen, was mancher kennt von uns, weil es sicher Gottes Führung verdeutlicht, nach dem Motto, sieh, dein König kommt zu dir. Wir stehen in einem losen Kontakt zu einer Gemeinde in Bremen und vor einiger Zeit schrieb dort ein Christ, beschrieb einen Flug nach Amerika in seinem Großraumflugzeug und sagte, neben ihm war der einzige freie Platz in diesem ganzen Flugzeug und während dieses Fluges kam die Stewardess zu ihm und fragte, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn dieser Platz belegt wird? Ich sagte, nein, das ist ohnehin nicht mein Platz und ich habe hier einen. Und da kam ein Mann, so sagen wir Anfang 50, der setzt sich dahin, war ganz aufgeregt, sagte, oh, endlich kann ich mich entspannen und mal ein bisschen Ruhe haben. Ich saß da hinten neben so einem Pfarrer, der hat die ganze Zeit mich bearbeitet und versucht zu bekehren. Endlich bin ich dem entflohen. Was er natürlich nicht wusste, war, dass neben ihm auch ein Christ saß, wenn auch kein Pfarrer, und dass er diese Bemerkung als eine stille Aufforderung empfand, höflich und freundlich dieses Gespräch wieder anzufangen. Das hat er dann auch getan. Nur hatte er bessere Voraussetzungen als dieser Pfarrer, denn dieser Bremer war Physiker und der Mann neben ihm war auch ein Physiker, allerdings ein Atomphysiker. Und dann hat er das ganz geschickt gemacht. Er hat mit ihm über den Sacharow geredet, den ja inzwischen jeder kennt, auch als Atomphysiker, und hat ihm erklärt, wie der zum Glauben gekommen ist an Jesus und wie der so seinen Glauben auslebt. Und er sprach die ganze Zeit nur über Physik, aber eigentlich ständig über Jesus Christus. An diesem Beispiel dieses russischen Mannes. Und auf dem als sie ankamen dort, hat dieser Atomphysiker seinen Rückflug umgebucht, damit er wieder in demselben Flugzeug mit diesem anderen nach Deutschland fliegen könnte, 14 Tage später. Und auf dem Rückflug haben sie sich dann unterhalten die ganze Zeit über ein Leben mit Jesus Christus. Und hoch in den Wolken hat dieser Physiker sein Leben Jesus im Gebet anvertraut. Sie haben sich dann verabschiedet, waren inzwischen fast Freunde geworden. Und dieser Bremer sagte, er würde in wenigen Wochen oder einigen Monaten, ich weiß die Zeit nicht mehr genau, einen Kongress in der Schweiz besuchen und er würde ihn doch gerne mitnehmen dorthin. Sagt er gerne und ich werde meine Familie mitbringen. Als sie dann dort runterfuhr, am Bodensee vorbei, dieser Physiker wohnte am Bodensee, der Atomphysiker, kam er zu seiner Familie und die Tochter öffnete ihm. Er begrüßte dann die Frau und sie war sehr erfreut, diesen Flugbegleiter kennenzulernen. Aber sagte, es tut mir leid, meinen Mann können Sie nicht mitnehmen. Der hat nämlich vor wenigen Wochen einen Herzinfarkt bekommen am Schreibtisch und ist dabei gestorben. Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut, was er alles erzählt hat über ihren Flug, über die Gemeinschaften. Als er wiederkam, war er ganz verändert. Er sagte schon auf dem Flughafen, Frau, jetzt wird alles anders. Jetzt wird bei uns zu Hause gebetet. Die Frau betete schon immer, aber heimlich. Denn er hatte ihr verboten, mit den Kindern zu beten. Er hatte ihr verboten, in den Gottesdienst zu gehen. Er hatte ihr verboten, den Namen Gott oder Jesus auch nur zu erwähnen. Sie war also völlig unterdrückt auf diesem christlichen Sektor. Und er sagte, Frau, das wird jetzt anders. Und in wenigen Wochen fahre ich mit euch in die Schweiz zu so einem Kongress mit diesem Bremer zusammen. Zu diesem Kongress kam es nicht mehr. Aber die Frau freute sich, weil sie wusste, dass ihr Mann Jesus Christus noch kennengelernt hat und dass er jetzt über die Grenze des Todes hinaus am Ziel einer ewigen Gemeinschaft mit Jesus ist. Sie hatte jahrelang für ihn gebetet und diese Gebetserhörung war eigentlich dieser Bremer. Sie hatte gebetet und der Bremer war sozusagen die Verleiblichung, durch die dieser König zu diesem Atomphysiker kam. Ich finde es schön, dass Gott keine Zufälle kennt, sondern wunderbar plant. Siehe, dein König kommt zu dir. Es galt damals für diesen Ort Bethlehem, es galt für das Volk Israel, es gilt für jeden unter uns, siehe, dein König kommt zu dir. Dieser Atomphysiker hatte jahrzehntelang diesen König in einer Mansardenstube abgedrängt. Er wusste, meine Frau ist für religiöse Dinge zuständig, aber nur privat. Noch nicht einmal in der Familie. Und dann hat er diesen König doch kennengelernt und er war erfreut. Mancher unter uns hat Angst, was würde in meinem Leben geschehen, wenn ich Gott wirklich gehorche? Würde er mir beruflich nicht die Wurst vom Brot holen und mir stattdessen, ich sage das scherzhaft, Mottenkugeln zu essen geben? Das heißt, würde er mich an dem Schönen hindern und das, was ich nicht möchte, so ein bisschen forcieren? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus unser Leben so verändert, dass wir dem zustimmen können, auch wenn es nicht immer einfach sein mag, weil er weiß, was gut ist. Als Jesus starb, ließ er sich, obwohl er ein König war, das Leben nehmen. Er ließ sich aus dieser Welt hinaus drängen. Aber er blieb über den Tod hinaus ein König und hat gerade durch seinen Tod den Tod überwunden, indem er auferstanden ist. Und das finde ich eine wunderbare Aussage im Neuen Testament. Da heißt es, der in euch ist größer als der in der Welt. Das heißt, der euch nach oben zieht, ist größer als alles, was euch niederdrücken möchte. Und ich finde, das ist eine Botschaft auch für Weihnachten. Nicht nur, dass dieser Sohn Gottes herunterkam, sondern er kam herunter, um uns emporzuheben. Innerlich emporzuheben, vielleicht auch äußerlich, und uns sein Vertrauen zu erschließen. Siehe, dein König kommt zu dir. Angenommen, er käme heute Abend zu dir, dann ist die Frage, welches Zimmer in deinem Leben bietest du ihm an?